Wir wollen sprechen über eine kleine Broschüre, die du kürzlich veröffentlicht hast, zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Eine Broschüre über die Geschichte der Arbeiterbewegung in Sachsen-Anhalt. Was waren denn für dich Anlass, Motivation, dich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und so eine Broschüre dann rauszubringen?
Ja, na, erster Anlass war natürlich irgendwie die Jubiläen, die letzten Jahre so angestanden haben. Das heißt, es ist 100 Jahre Novemberrevolution oder auch Oktoberrevolution. Und genau in dem Kontext habe ich mich schon länger eben auch mit der Geschichte der Arbeiterbewegung beschäftigt. Und dann fällt einem aber schon auf, dass gerade in der Revolutionsforschung, dass die eigentlich relativ hauptstadtzentriert ist oder, wenn man will, auf ein paar Hotspots beschränkt. Das ist natürlich so ganz klassisch Berlin natürlich, so als Hort auch der Spartakisten, so jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt. Das Ruhrgebiet wird natürlich auch immer gut behandelt mit einer sehr, sehr starken Industriearbeiterschaft und einer starken Rätebewegung. Und ja, die regionale Revolutionsforschung, wenn man so will, für Sachsen-Anhalt ist aber doch recht stiefmütterlich behandelt worden, vor allem jenseits von Halle-Merseburg. Und nachdem ich mich dann auch mit einzelnen Personen dieser Region näher auseinandergesetzt habe, vor allem mit Wilhelm Köhn, zu dem ich auch selber ein bisschen geforscht habe, fand ich dann die Idee einfach spannend, mir mal ja die Arbeiterbewegung in Sachsen-Anhalt anzugucken.
Nun grenzt du ja den Zeitraum deiner Forschungen ein. Das heißt, es geht um die Geschichte der Arbeiterbewegung in Sachsen-Anhalt in den Jahren von 1914 bis 1920. Für mich macht das total Sinn, dass du mit dem Jahr 1914 beginnst, weil es ja das Jahr ist, in dem die SPD ja die Kriegskredite im Reichstag bewilligt hatte und damit verbunden war ja dann die Spaltung der Arbeiterbewegung und da sozusagen ist eine entscheidende Entwicklung, die da losgeht. Warum aber bis 1920? Warum hast du diese Eingrenzung vorgenommen?
Ja, die Eingrenzung, ich meine, natürlich hat das mit der Novemberrevolution zu tun, die man jetzt sagen, also man kann natürlich im engeren Sinne fassen und damit einfach nur die Revolution halt wirklich im November 1918 oder wie es denn oft noch ist, sie bis in Januar 1919 zu ziehen. Aber eigentlich ist doch mittlerweile in der Forschung relativ anerkannt, dass die Novemberrevolution wahrscheinlich eher so bis 1920 so zum Kapputsch und so weiter reicht. Und deswegen glaube ich, ist das einfach wichtiger, so um auf längere Entwicklungen auch hinzuweisen, den Untersuchungszeitraum halt ein bisschen zu weiten. Und ich glaube auch, dass man die Revolution selber in der Gänze nicht verstehen kann, wenn man nicht mindestens noch sich mit dem Weltkrieg auch beschäftigt. Und eigentlich müsste man auch noch auf die strukturellen Entwicklungen in den Jahrzehnten davor genauer eingehen.
Nun geht es eben um die Geschichte der Arbeiterbewegung in Sachsen-Anhalt und es gibt zentral zwei Städte, an denen du ja so unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Arbeiterbewegung aufzeigst. Also es geht oft um Halle und um Merseburg und wir können ja vielleicht so ein bisschen sehen, in Halle-Merseburg-Umgebung, da stand die Arbeiterbewegung eher links. Das heißt, hier war der linke Parteiflügel von der SPD sehr stark und es gab auch eine sehr starke USPD dann, als es zur Spaltung kommt und eben die Kriegsgegner sozusagen ihre eigene SPD gründen, die unabhängige Sozialdemokratie. Und dann Magdeburg, genau die andere Richtung, da ist die Mehrheits-SPD stark, also da ist eher der vaterländische Kurs, der da gefahren wird. Lass uns doch zunächst mit einem Blick auf Halle beginnen. Was würdest du denn sagen, sind Faktoren dafür, dass in Halle und Umgebung die Arbeiterbewegung tatsächlich eher links stand?
Ja, ich finde die Frage immer danach, warum eine Partei da eher links und eher rechts ist, ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, über Entwicklungstendenzen zu sprechen. Also ich glaube, es gibt gewisse objektive Faktoren. Da kann man zum Beispiel sagen, dass die Größe der Industriearbeiterschaft oder dass es sich halt eben auch um städtische Räume handelt, Faktoren sind, die im Weltkrieg dann vor allem tendenziell zu eher einem verstärkten revolutionären Potenzial beigetragen haben. Allerdings ist das natürlich nicht alles, weil wenn es jetzt nur nach diesen objektiven Kriterien, wenn man so will, gegangen wäre, dann müsste eigentlich Magdeburg auf jeden Fall auch mindestens ein Hort der Revolution sein, da hier zum Beispiel die Industriearbeiterschaft schon stark ausgeprägt war. Und ja, auch Halle war zur Jahrhundertwende auf jeden Fall schon eine wichtige Industrieregion im Deutschen Reich. Aber ich glaube eben, dass diese Faktoren eben nicht ausreichen, um eine Prägung, eine politische zu erklären, in welche Richtung auch immer, sondern dazu treten eben auch gewisse subjektive Faktoren, würde ich das mal nennen. Also das ist dann das Agieren von einzelnen Akteuren, der Aufbau linker Netzwerke oder eben auch das Besetzen am Ende von Schlüsselpositionen, zum Beispiel in der Parteiführung, aber auch genauso in der Parteipresse. Also so entwickelte sich dann der Parteibezirk in Halle-Merseburg eigentlich schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach und nach zu einem linken Flügel der SPD. Und mit Adolf Albrecht oder auch Fritz Kunert hatte man auch zwei Reichstagsabgeordnete, die auf jeden Fall dem linken Flügel zuzurechnen waren. Und du hattest es schon angesprochen, die Zustimmung zu den Kriegskrediten durch die Sozialdemokratie, die in der fraktionsinternen Abstimmung vor der Reichstagsabstimmung am 4. August auch schon dagegen stimmten. Also hier war auch innerparteilich eigentlich allen bewusst, dass Halle-Merseburg ein eher linker Parteibezirk ist. Aber was ich eben auch meine, dass man halt eben sowas muss man halt, also müssen Leute aktiv aufbauen, sowohl entweder in eine eher linke Richtung oder eine eher reformorientierte Richtung. Also Wilhelm Köhn, mit dem ich mich wie gesagt viel beschäftige und der eine zentrale Figur in Sachsen-Anhalt in der Sozialdemokratie ist, der beschreibt in seinen Erinnerungen, also er kommt eigentlich aus Hamburg, dass er 1911 ganz bewusst als Redakteur nach Halle zum Volksblatt geschickt wurde, um halt den linken Flügel auch weiter zu stärken. Also wir haben es, will ich damit sagen, mit einer Mischung aus objektiven und subjektiven Faktoren zu tun, die eben auch am Ende dazu geführt haben, dass bei der besagten Spaltung dann der SPD dazu führten, dass es einen umfassenden Anschluss in Halle-Merseburg gab. Also etwa 90% der Parteimitglieder der SPD sind zur USPD gewechselt. Und darüber hinaus hat man auch einen Großteil der Parteiinfrastruktur mitgenommen. Also von Geldern, Gebäuden, Zeitungen und so weiter und so fort. Also etwas zugespitzt lässt sich sagen, im Prinzip hat man in Halle die Partei einfach umbenannt. Aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall auch noch betonen, dass es lange Zeit darum ging, innerhalb der SPD wieder Mehrheiten zu gewinnen. Also die USPD war keine Wunschgeburt, da braucht man sich nichts vormachen. Jörn Schutrümpf hat mal so schön geschrieben, die USPD war eine Notgemeinschaft von politisch Heimatvertriebenen.
Um den Vergleich zu haben, so ähnlich auch nochmal für Magdeburg gefragt, da ist die Mehrheit Sozialdemokratie stärker gewesen, die USPD ist dort nicht so stark wie in Halle, was ja nicht heißt, dass es nicht auch in Magdeburg Proteste gegen den Krieg oder Streikgeschehen in dieser Kriegszeit gegeben hätte, aber trotzdem hier eben die rechte Sozialdemokratie hat da eher das Ruder in der Hand. Was sind die Entwicklungstendenzen denn in Magdeburg, wie würdest du dort das beschreiben, die Dynamik?
Genau, ja, in einem gewissen Sinne vollzog sich die Entwicklung halt in Magdeburg doch anders oder andersrum. Also auf der einen Seite, wie gesagt, wir haben hier auch eine sehr, sehr große Industriearbeiterschaft, im Weltkrieg dann vor allem auch in der Rüstungsindustrie. Metallarbeiterverband war sehr, sehr stark mit Alwin Brandes an der Führung. Und dennoch galt der Parteibezirk, also auch schon vor dem Weltkrieg, schon längere Zeit als ja eigentlich Zentrum des rechten Flügels der Partei mit Personen wie Ernst Wittmack oder der spätere Oberbürgermeister Hermann Beims oder der Justizminister dann in der Weimarer Republik Otto Landsberg, die hier zentrale Figuren dargestellt haben. Und dann ging es eigentlich recht schnell, also weiß nicht, vielleicht den Ausbruch kennt man noch, dass als auch die vaterlandslosen Gesellen ihre Pflicht erfüllen werden. Die Bezeichnung kommt ja von einem Artikel Friedrich Stampfers im Vorwärts, noch am 2. August 1914. Der wird in der Magdeburger Volksstimme von Wittmack, der Redakteur dort war, schon am 2. August abgedruckt. Also hier wird quasi sehr, sehr früh, schon vor der Abstimmung im Reichstag, eigentlich eine kriegsunterstützende Position eingenommen, die natürlich als Vaterlandsverteidigung und so weiter geframed wird. Aber das war eigentlich auch für die Mehrheit der Magdeburger Parteiangehörigen durchaus überraschend, denn am 29. Juli hat man im Luisenpark, das war das traditionelle Versammlungsort der Magdeburger SPD, hat man noch Massenkundgebungen gegen den Krieg veranstaltet. Und während also jetzt aber, vielleicht um einen zentralen Unterschied aufzumachen, während also die SPD in Halle-Merseburg trotz aller staatlichen Repressionen, also die Parteistrukturen waren ja weit ausgedünnt, viele wurden eingerufen in Kriegsdienst und so weiter, während man also in Halle-Merseburg weiterhin versuchte, aktiv auch in den Betrieben Streikbewegungen aufzubauen, war diese Aufgabe in Magdeburg eher halt oppositionellen Sozialdemokraten überlassen, wie Alwin Brandes oder so, die eben in der Rüstungsindustrie ungefähr ab 1916, nachdem man sich wieder so in einem gewissen Maße rekonstituiert hatte, versucht haben, Arbeiter zu organisieren und dann eben auch, also es gab auch die Streiks, das ist ja schon angedeutet, es dann eben auch geschafft haben, dass 1917 auch in Magdeburg 20.000 Arbeiter und Arbeiterinnen der Rüstungsindustrie gestreikt haben. Aber das war eben eher ein Resultat von natürlich auch einer prekären sozialen Lage und so weiter, einfach ein Unmut von Spontanstreiks, aber eben auch der Organisationsleistung von der oppositionellen Sozialdemokraten, während die Partei- und Gewerkschaftsführung eher solche Streiks versucht hat, sehr, sehr schnell einzuhegen, sich an die Spitze zu setzen, den Schwung rauszunehmen und so weiter und so fort. Und diese Funktion als ja, Stabilitätsfaktor, wenn man so will, der herrschenden Verhältnisse, die die SPD da in der Mehrheit eingenommen hat in Magdeburg. Das haben die staatlichen Behörden durchaus sehr bewusst wahrgenommen und auch entsprechend honoriert. Also sei es sogar mit Unterstützung, mit Geldern für die Volksstimme, damit man dem Volksblatt aus Halle auch den Einfluss in der Magdeburger Arbeiterschaft sozusagen streitig macht oder man eine stärkere Kooperation auch schon im Krieg zwischen Sozialdemokraten in Magdeburg und staatlichen Behörden hatte. Aber natürlich kam es auch in Magdeburg zu einer Gründung von der USPD-Gruppe im April 1917, vor allem durch Albert Vater. Und die blieb recht marginal in Magdeburg, aber konnte eben vor allem in der Rüstungsindustrie durch Alwin Brandes, der eben auch zur USPD wechselte, dann doch einen gewissen Einfluss auch entfalten, sage ich mal. Also vielleicht nur, um einmal so die Kräfteverhältnisse zu verdeutlichen, sind ja immer so Wahlergebnisse, da kann man es ja so ein bisschen ablesen zumindest, auch wenn das natürlich jetzt nicht alles ist. Bei der Wahl zur Nationalversammlung hat die MSPD in Magdeburg 58,6% der Stimmen geholt, was ja nun wirklich ein gigantisches Ergebnis ist, während die USPD in Magdeburg gerade mal auf 6% kam. In Halle sind die Verhältnisse sehr, sehr anders. Da kam die USPD auf 40% in Halle und die MSPD auf 15%. Insofern, wir haben für, wenn wir so wollen, für die verschiedenen Traditionen auch der Arbeiterbewegung, sei es eine eher reformorientierteren oder eben auch der Rätebewegung, also die Ansätze dafür haben wir sozusagen sowohl in Magdeburg als auch in Halle, aber die Ausprägungen sind eben dann doch recht unterschiedlich in Halle und Magdeburg.
Wenn wir zurück nach Halle und Umgebung schauen, wo die Kriegsgegner, die linken Kräfte in der Sozialdemokratie eben stärker waren, wo es einen eher revolutionären Kurs der Arbeiterbewegung gegeben hat. In deiner Broschüre, da kehrst du eine bestimmte Figur hervor, die wichtig gewesen ist für das Geschehen in und um Halle. Eine Figur, die du auch jetzt im Gespräch schon erwähnt hast, nämlich Wilhelm Köhn, ein Sozialdemokrat, der in Halle auch die sozialdemokratische Zeitung Das Volksblatt geleitet hat. Was hat denn diesen Wilhelm Köhnen zu so einer wichtigen Figur gemacht? Wie würdest du seine Aktivitäten beschreiben?
Ja, ich würde da vielleicht ein bisschen für ausholen wollen. Ja, Wilhelm Köhn stammt eigentlich aus einer Hamburger Arbeiterfamilie. Ist, auch eine Funktionärsfamilie der SPD. Also sein Vater war auch schon bei der Gründung der Zweiten Internationalen in Paris dabei. Und der beschreibt eigentlich, also der Köhn, die Erfahrung des Hamburger Hafenstreiks am Ende des 19. Jahrhunderts als ja, politisierendes Ereignis seiner Kindheit. Und danach wird er halt erst Zeitungsberichterstatter in Kiel und Königsberg und wird dann auf die Parteischule in Berlin geschickt, 1910, wo er auch in Kontakt kommt mit Rosa Luxemburg, die da ja als einzige Frau unterrichtet hat. Und in dem Sinne kann man ihn schon als Schüler Rosa Luxemburgs bezeichnen, der von ihren Ideen, das beschreibt er auch selber in seiner Erinnerung, doch stark geprägt wurde. Also vor allem auch mit ihren Ideen des Massenstreiks und so weiter und so fort, die sie aus der russischen Revolution von 1905 ja im Prinzip mitbringt, auch wenn sie sich damit in der deutschen Sozialdemokratie damals nicht durchsetzt. Und dann, das hatte ich ja schon gesagt, er wird ganz bewusst nach Halle geschickt, eben um den linken Flügel zu stärken und hat eben aber die ganze Zeit oder immer schon eine starke gewerkschaftliche Orientierung auch. Und beginnt dann ja recht schnell am Beginn des Krieges mit anderen Unterstützern zusammen, wie Karl Kürbs und anderen, ein Netz von Betriebsvertrauensleuten aufzubauen. Ja, was meines Erachtens doch eine entscheidende Bedeutung hat für die Handlungsfähigkeit und Stärke der USPD, zumindest zum Ende des Weltkrieges und dann auch in der Novemberrevolution selbst. Genau, und Köhn besaß auf jeden Fall auch sehr, sehr hohes Ansehen innerhalb der Arbeiterbewegung im Parteibezirk, war Kommissar des Arbeiter- und Soldatenrates, also des Bezirksarbeit- und Soldatenrates, quasi der Übergeordnete in Merseburg und war mit Alfred Oelsner zum Beispiel auch Teilnehmer vom Allgemeinen Reichsrätekongress in Berlin, der dann ja die weiteren politischen Weichen für ganz Deutschland auch gestellt hat.
Jetzt hast du dieses Netzwerk von Vertrauensleuten in den Betrieben erwähnt, die organisiert waren in Halle und Umgebung, in den verschiedenen Betrieben. Die Leunawerke sind da ja wichtig, aber eben, du hast es erwähnt, Halle, Merseburg, das war so ein Industrieschwerpunkt auch. Und in diesen Betrieben sind also diese Vertrauensleute da jetzt in einem Netzwerk organisiert. Vielleicht, um sich das auch nochmal genauer vorstellen zu können, wie haben die denn gearbeitet? Wie waren die denn organisiert?
Vielleicht kann man erstmal allgemein sagen, dass dieses Konzept der Betriebsvertrauensleute auf jeden Fall eine Reaktion auf die Kriegsbedingungen waren, wo man ja im Prinzip nur unter Bedingungen der Illegalität arbeiten konnte. in dem gewissen Sinne steht dieses Konzept auch in der Tradition von Vertrauenspersonen, die man natürlich schon aus der Zeit der Sozialistengesetze kennt, oder auch die proletarische Frauenbewegung hat noch lange mit Vertrauenspersonen gearbeitet, weil Frauen ja im Deutschen Reich noch bis 1908 im Prinzip sich nicht politisch organisieren durften. Ja, und in dieser Tradition ist eigentlich dieses Konzept zu verstehen. Also es handelt sich da quasi um Ansprechpersonen oder Koordinatoren, wenn man so will, die eben auch die Parteiarbeit unter sehr restriktiven Bedingungen aufrechterhalten können. Aber der Unterschied eben zu Vertrauenspersonen ist, dass die Betriebsvertrauensleute eben eine betriebliche Basis haben. Ja? Also man hat dann sozusagen einen Vertreter in verschiedenen Betrieben, in dem man halt Zugang bekommt, sei es, weil man da Parteimitglieder hat, weil man da agitiert hat. Und so haben dann, also es ist auch Köhn und seinen Unterstützern gelungen, dass man bis zu 100 Betrieben im Regierungsbezirk, in 100 Betrieben Vertrauensleute hatte. 39 dieser Betriebe wurden sogar als kriegswichtig eingeschätzt. Also ich glaube, das vermittelt so einen Eindruck, wie breit eigentlich dieses Netz gespannt war. Ja, und diese Vertrauensleute, Betriebsvertrauensleute sollten halt möglichst, oder was heißt möglichst, die mussten ein gutes Standing in der Belegschaft haben und konnten da eben Informationen weitergeben, agitieren und so weiter und so fort. Und eben auch die politischen Analysen und Forderungen der USPD oder lange Zeit dann auch der SPD verbreiten. Und in gewissen Abständen haben sich halt die Vertreter, also es waren so alle 4 Wochen im Hallischen Volkspark getroffen. Also war der Volkspark als traditioneller Ort der Sozialdemokratie in Halle. Und haben sich da eben ausgetauscht und konnten, aber haben eben auf dieser Grundlage auch politische Aktionen geplant. Eine der bemerkenswertesten, weil ja mit größten Streikaktionen während des Weltkriegs im Parteibezirk, wurde Ende Juli geplant oder durchgeführt, wo ja immerhin am Ende, Mitte August, 12.000 Arbeiter in den Streik getreten sind. Damals ging es vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Forderungen jetzt wie eine Rätesystem oder so standen da jetzt noch nicht im Vordergrund oder auf der Tagesordnung. Und diese Streiks konnten im Prinzip unter dem Radar der Behörden organisiert und durchgeführt werden. Also es gibt dann, kann man dann schauen, dass die Regierungsbehörden denn ganz offen, also natürlich damals nicht offen, in vertraulichen Briefen sagen, dass sie quasi damit überhaupt nicht gerechnet haben, dass das für sie mehr oder weniger spontane Erhebungen waren. Das waren sie natürlich auch in einem gewissen Sinne spontan. Aber sie wussten auch genau, dass es natürlich dafür auch gewisse Organisatoren gab, die sie aber einfach nicht ausfindig machen konnten, weil das wirklich ein sehr, sehr gut organisiertes Konzept war von den Betriebsvertrauensleuten, die auch nach Kriegsende, würde ich auf jeden Fall die These vertreten, zu einer starken Verankerung der USPD auch in der regionalen Arbeiterklasse geführt haben, was auf jeden Fall für den weiteren revolutionären Verlauf und auch für die Dominanz, sage ich mal, radikal revolutionärer Forderungen doch sehr entscheidend war.
Dieses Netzwerk von Betriebsvertrauensleuten gab es ja reichsweit in vielen Städten und Regionen. Man spricht auch oft von den revolutionären Obleuten und es sind ja genau diese Strukturen, die nicht nur in Halle und Umgebung, sondern in vielen Bereichen, auch viel in Berlin eben diese Massenstreiks gegen den Krieg organisiert haben. Also erst sozusagen gegen schlechte Arbeitsbedingungen, dann zunehmend gegen den Krieg und dann gegen eben das Kaiserreich selbst. Und es ist ja genau auch dann die wichtige organisatorische Basis auch für die Novemberrevolution, die dann endlich im Winter 1918 gefolgt ist. Jetzt haben wir es bei der Novemberrevolution mit einem weiteren Phänomen zu tun. Das Kaiserreich bricht zusammen und überall bilden sich diese Arbeiter- und Soldatenräte, die dann eben die lokale und regionale Verwaltung übernehmen. Auch in Halle gab es einen Arbeiterrat und einen Soldatenrat, die gemeinsam auch einen gemeinsamen Vollzugsausschuss gegründet haben. Wie würdest du denn die Aktivität dieser Rätestruktur in Halle und Umgebung nach der Revolution beschreiben?
Ja, natürlich hatte man eine starke Dominanz, das ist ja schon deutlich geworden von der USPD, auch im, also vor allem im Arbeiterrat. Der Soldatenrat war gemäßigter aufgestellt, aber das führte natürlich längerfristig dann doch auch zu starken Spannungen, sage ich mal, vor allem zwischen Soldatenrat und Arbeiterrat auf der einen Seite, die aber auch eben den gemeinsamen Vollzugsrat gründeten und die Macht dann ab dem 8. November ungefähr auch übernommen haben und die städtische Verwaltung unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und dieser Machtanspruch wurde auch anerkannt von den alten Eliten, was ja jetzt auch nicht überall der Fall war. Also alle verkündeten quasi die Loyalität, dass man quasi den Anweisungen Folge leistet. Und zunächst war man natürlich auch mit ganz existenziellen Aufgaben konfrontiert. Ne? Also man, das heißt immer so Revolution und dann stellt man sich alles Mögliche vor, aber erstmal mussten ja wirklich, also die Ordnung musste aufrechterhalten werden, es mussten Lebensmittel herangeschafft werden, die Frontsoldaten mussten demobilisiert werden. Das waren ja sehr, sehr große Herausforderungen, vor denen man stand, die man natürlich auch irgendwie übernehmen musste, auch in Kooperation natürlich mit der städtischen Verwaltung. Und allgemein ging es aber natürlich trotzdem auch um die Festigung des Rätesystems. Also zu dieser Zeit war ja noch überhaupt nicht entschieden, wohin es jetzt in Deutschland weitergehen soll. Also soll es eine parlamentarische Demokratie geben? Soll es vielleicht doch ein Rätesystem geben, deutschlandweit? Das waren ja Fragen, die durchaus umstritten waren, die erst später geklärt wurden. Und da war sich eben der Arbeiter- und Soldatenrat auch nicht immer einig. Ja, da stritt man über verschiedene Punkte, auch über zum Beispiel revolutionäre Gruppen, die halt die Ordnung aufrechterhalten. Es wurde ein Sicherheitsregiment gegründet unter der Leitung vom Soldatenrat und man entschied sich aber bewusst gegen zum Beispiel Rote Garden. Aber gleichzeitig gab es wiederum revolutionäre Matrosen, die unter der Führung von Karl Merseberg eine Einheit bildeten, quasi jenseits des Arbeiter- und Soldatenrats. Also ich glaube, das zeigt ganz gut, mit was für einer konfusen Situation man es hier teilweise zu tun hatte. Und gleichzeitig auf der anderen Seite gab es natürlich auch noch die städtische Verwaltung, die ja nicht weg war. Es gab auch noch den Magistrat und so weiter, die zwar gesagt haben, sie würden die Macht anerkennen des Arbeiter- und Soldatenrats, die aber gleichzeitig gesagt haben, ja, die Reichsregierung in Berlin ist natürlich trotzdem noch eine Instanz, deren Weisungen wir befolgen. Und hier hatte man natürlich eben den großen, großen Konflikt zwischen eben der Nationalversammlung oder der parlamentarischen Demokratie und dem Machtanspruch der Räte.
Der Arbeiter- und Soldatenrat stand in Halle sehr weit links, du hast es gesagt und wir wissen es heute. Im Frühjahr 1919 kam der Städtebezwinger Georg Merker auch nach Halle und hat im Auftrag der sozialdemokratischen Regierung den Arbeiter- und Soldatenrat in Halle entmachtet mit einer militärischen Übermacht. Das ist die militärische Komponente des Scheiterns dieser Räteherrschaft in Halle. Was würdest du denn sagen, sind weitere Komponenten dafür, dass es ja letztlich nicht geklappt hat, hier im mitteldeutschen Raum eine Rätestruktur zu etablieren?
Ja, ich meine, man hat natürlich erstmal noch alles Mögliche versucht, ne? Also die Revolution in Halle war damit ja auch, oder in Halle-Merseburg war damit ja nicht beendet, auch wenn man natürlich immer also enttäuscht war, ne? Also man hat gemerkt, okay, man hat jetzt für die Nationalversammlung entschieden, auf dem Allgemeinen Reichsrätekongress, die Sozialisierung, irgendwie passiert da nicht viel, da wird irgendwie was versprochen, aber vor allem die Bergleute in Halle und der Umgebung, also in den Gruben, haben natürlich auch viel starken Druck gemacht, weil sie eben eine Sozialisierung auch gefordert haben. Und ja, in dem Zuge kam es dann eben auch zum Generalstreik, der ja dann eigentlich die Betriebsräte auch oder die Sozialisierung auch durchsetzen sollte Ende Februar. Und hier ist auch vielleicht nochmal die Verbindung, du hattest es vorhin angesprochen, dass das Modell der Betriebsvertrauensleute ja eigentlich etwas ist, was man von den revolutionären Obleuten kennt. Also in dieser Tradition haben sich auch Wilhelm Köhn und seine Unterstützer auch durchaus selbst gesehen. Und es gab auch Kontakte und Verknüpfungen zwischen den Obleuten in Berlin und im Ruhrgebiet, die zumindest in Ansätzen versucht haben, diesen Generalstreik Ende Februar zur Durchsetzung der Betriebsräte auch zu koordinieren. Und man muss sagen, dieser Generalstreik hatte eine unglaubliche Wucht in der Region, sodass am Ende, auf dem Peak des Generalstreiks, 3/4 der mitteldeutschen Betriebe im Ausstand sich befunden haben. Aber der natürlich durch die Freikorpsverbände, die dann mit Merker einmarschiert sind, wurde natürlich dieser Generalstreik militärisch niedergeworfen. Und das kann man natürlich erstmal, also dieses militärische Eingreifen der Freikorpsverbände, das wäre für mich jetzt erstmal der unmittelbare Grund für das Scheitern der Rätestruktur in Halle, aber nicht nur in Halle, sondern ja auch an vielen anderen Orten, wo die Freikorpsverbände die Aufstände niedergeschlagen haben. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel Merker auch ganz offen später in seinen Memoiren mitteilte, dass es eben nicht das Ziel war, wieder Ruhe und Ordnung herzustellen, wie die Reichsregierung halt behauptete, sondern dass im Prinzip nur der Anlass war und er sagt, es ging darum, die politische Machtfrage zu entscheiden durch dieses militärische Eingreifen, aber weil die Regierung eben so schwach war, konnte sie das so offen nicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Gründe für das Scheitern der Rätestruktur, vor allem in ganz Deutschland, ja natürlich deutlich komplexer ist. Und ich finde auch die Frage interessant, ja, was ist da eigentlich gescheitert, beziehungsweise welche Optionen gab es eigentlich historisch? Also ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, weil es einfach nicht einfach um die Frage ging, parlamentarische Demokratie oder Redesystem auf der einen. Also natürlich ging es auch darum, aber dazwischen ist ja eine Menge möglich gewesen und es ist dann doch sehr ernüchternd, wenn man überlegt, wie wenig am Ende, vor allem wenn man sich auch die Frage der Sozialisierung anschaut, wie wenig am Ende doch erreicht wurde, obwohl man eigentlich eine Mehrheit der Arbeiterparteien hatte. Und ein total fatales Ergebnis am Ende war ja vor allem, dass ja der Rückgriff der SPD auf eben die alten Eliten, auf den alten Beamten- und Verwaltungsapparat, der auch ja den Aufstieg des Nationalsozialismus am Ende der Weimarer Republik auch durchaus befördert hat, dass man eben nicht grundlegend, zumindest mit den alten kaisertreuen Eliten und so weiter, dass man da keine grundlegende demokratische Demokratisierungsprozesse in Gang setzen konnte.
Du hast eben die Forderung nach der Sozialisierung hervorgehoben, die ja auch nochmal eben laut wurde in diesem Generalstreik im Februar 1919. Forderung nach Sozialisierung. Ich würde da vielleicht gerne auch nochmal stehen bleiben, weil ich das eigentlich mit das Interessanteste finde, was da eigentlich zur Verhandlung steht in dieser Zeit. Weil Sozialisierung, das heißt eben Vergesellschaftlichung oder Verstaatlichung von Produktionsmitteln, von Industrie, von wichtigen Wirtschaftszweigen. Und das ist für mich deswegen so interessant, weil da ja vielleicht das Grund, also dieses Tiefgehen, irgendwie drin steht, weil es um eine ganz andere Organisierung von Wirtschaftsleben geht. Jetzt ist aber vielleicht gar nicht unbedingt immer so klar gewesen, was hat das gehießen, wenn das gefordert wurde, Sozialisierung von Produktionsmitteln, Sozialisierung von Industrie. Was würdest du denn sagen, waren denn für Vorstellungen, auch vielleicht jetzt auch bezogen auf Halle und Umgebung, was waren denn da für Vorstellungen präsent, eben was Sozialisierung überhaupt bedeuten soll?
Ja, das stimmt natürlich. Also die Vorstellung über die Sozialisierung und deren konkreten Realisierung war natürlich total divers. Also Bini Adamschak spricht im Kontext der russischen Revolution vom Missverständnis der Revolution, womit sie meint, dass Akteure unter gleichen Begriffen teilweise völlig konträre Dinge verstanden haben. Und ich glaube jetzt beim Begriff der Sozialisierung, ja, manche haben darunter verstanden, im Prinzip eine komplette Vergesellschaftung gewisser Industrien. Andere haben darunter verstanden, einfach eine stärkere Mitbestimmungsrechte der Belegschaft und andere wiederum haben damit wahrscheinlich am Ende einfach nur bessere Arbeitsbedingungen gemeint. Also fest steht, dass die USPD in Halle-Merseburg eine deutlich radikalere Vorstellung von der Sozialisierung hatte als weite Teile der Gesamtpartei und natürlich vor allem auch der Regierung. Ja, Wilhelm Köhn hatte sich zum Beispiel auf diesem ersten Reichsrätekongress, den ich ja schon mehrmals angesprochen hatte, im Dezember 1918, zu dieser Frage eigentlich recht eindeutig geäußert. Also er sagte, ihm ging es um eine Sozialisierung des Bergbaus und der Stickstoffindustrie. Also das sind natürlich vor allem jetzt für die Region in Halle-Merseburg sehr dominante Industrien gewesen. Und hier sollte die Belegschaft, also das hatte er darunter verstanden, fortan alle relevanten Entscheidungen selbst treffen, also die Produktion auch selbst organisieren. Man muss ja auch vor Augen halten, dass Mitte November, also der Rat der Volksbeauftragten damals ja noch, beschlossen hat, dass alle reifen Industriezweige sozialisiert werden sollen. Dafür wurde dann erst eine Kommission und so weiter eingesetzt, die dann entscheiden sollte, ja, was sind denn jetzt diese reifen Industriezweige? Genau, obwohl man das damals beschlossen hat, also noch zu Beginn der Revolution, wo noch sehr, sehr viel Dynamik dabei war und die SPD ja quasi noch nicht alles gedeckelt hatte, hat man das quasi noch gefordert. Aber zu einer Sozialisierung ist es natürlich bekanntermaßen denn in der Weimarer Republik nicht mehr gekommen. Ja, und im Frühjahr 1919, würde ich sagen, fokussierte sich die Debatte um die Sozialisierung dann eben vor allem auf die Frage der Betriebsräte. Also das war quasi der konkrete Ausdruck davon, welche eben auch einen Ausgangspunkt zu einer Demokratisierung der Wirtschaft geben sollten. Also während man ja jetzt vorher jetzt vor allem über das politische System viel gestritten und verhandelt hat oder weiter verhandelte, sollte eben die Betriebsräte ermöglichen, dass man auch die Wirtschaft demokratisiert. Aber wie jetzt diese Betriebsräte also auch wieder konkret ausgestaltet werden sollten und ob sie überhaupt durchgesetzt werden sollten, ja, das waren dann eben der zentrale Gegenstand der regionalen Generalstreiks, die ich schon meinte, im Ruhrgebiet, in Berlin, aber auch in Halle. Und Köhn und seine Vertreter forderten eben, der Rätebewegung forderten eben umfassende Kontrollrechte der Betriebsräte, die eben auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten mitentscheiden sollten, die Gehaltsfragen entscheiden sollten, die Personalfragen entscheiden sollten. Also wir hatten es hier mit umfassenden Rechten der Betriebsräte zu tun. Während ja die Regierung anfangs erst irgendwelche Ausschüsse vorschlägt, die dann quasi der Betriebsleitung, also den Unternehmern, ihre Wünsche übermitteln konnten. Und da sieht man, wie weit die Vorstellungen hier auseinander liegen. Und mit der militärischen Niederschlagung der Generalstreiks war natürlich die Verhandlungsmacht auf Seiten der Arbeiterinnen ja in einem gewissen Sinne doch merklich abgespeckt worden. Und so konnte man die Betriebsräte am Ende zwar durchsetzen, und das ist ja eine Institution, die wir bis heute natürlich kennen, aber doch nur mit sehr, sehr bescheidenen Rechten, sage ich mal.
Abschließend vielleicht ein Ausblick, was die darauffolgenden Jahre betrifft. Ich finde es ganz interessant, weil wenn man über die Geschichte von Halle und Umgebung spricht und über Arbeiterbewegung, dann gibt es immer dieses Stichwort von den Märzkämpfen. Aber im Grunde genommen gab es ja hier in der Region dreimal Märzkämpfe, eben Frühjahr 1919, Frühjahr 1920, wo es dann um den Kapputsch und seine Abwehr geht, und dann 1921 die mitteldeutschen Märzkämpfe, was eher eine Aktion von KPD und KAPD dann gewesen sind. Wie geht es dann weiter? Also die Kapputsch-Sachen, die sozusagen behandelst du ja auch immer kurz mit in deiner Broschüre zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Sachsen-Anhalt. Aber genau, wohin geht die Tendenz sozusagen, wenn man diese revolutionären Bestrebungen und Kämpfe halt irgendwie ja sich ansieht in dieser Zeit, auch dann in der frühen Weimarer Republik?
Ja, sag mal, was für ein Potenzial es eigentlich gab zu dieser Zeit, wird ja dann tatsächlich nochmal in der Reaktion auf den Kapputsch im März 1920 sichtbar. Also wir beobachten hier eine jahrelang quasi ungekannte Einheit der Arbeiterklasse über die Arbeiterparteien hinweg, die innerhalb von wenigen Tagen mit einem gigantischen Generalstreik ja den Putsch des Militärs im Prinzip niederschlagen und eigentlich ja das halt erstmal beenden. Also ich glaube, das darf man nicht unterbewerten, wenn man auch überlegt, eben wieder die Gründe für das Scheitern. Also ein Grund des Scheiterns war natürlich auch, dass man eben es nicht geschafft hat, über lange Zeit einheitlich zu agieren, sondern es zu große widerstreitende Interessen gab. Aber ja, wenn man dann längerfristig schaut, man muss natürlich sagen, dass auch die USPD war ja, also das ist ja auch der Hauptgegenstand auch meiner Broschüre, eigentlich die Geschichte der USPD, weil ich ja eigentlich sage, dass eben da eine Tradition der Rätebewegung vertreten wird, die für diesen Zeitraum dann doch recht ja einmalig ist in dieser Intensität, dass ja auch sie einen Ablaufdatum hatte, sage ich mal so. Also mit dem nicht weiter Voranschreiten der Revolution und auf der anderen Seite die Ereignisse in Russland und dem Bedeutungszuwachs der KPD, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, die ja in Sachsen-Anhalt sehr, sehr lange fast gar keine Bedeutung hatte, diese Partei, kam quasi auch die USPD vor einer Zerreißprobe, und dann spätestens mit der Spaltung, die ja auch im Hallischen Volkspark tatsächlich im Oktober 1920 dann vollzogen wurde und sich vor allem um die Frage der Internationale, also des internationalen Zusammenschlusses der Arbeiterparteien drehte, konnte die Arbeiterbewegung nicht mehr zu der Stärke in den folgenden Jahren zurückkehren, die man bis dato in der Revolution beobachten konnte. Und ich sage mal, dass das eben dann auch historische Erfahrungen sind, eben von der Spaltung, denn also ist quasi die zweite Spaltung der Arbeiterbewegung nach der ersten 1917, eben auch den Widerstand gegenüber dem deutschen Faschismus dann doch massiv erschwert haben. Also gut, das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber vielleicht um es nur zumindest kurz anzureißen, dass mit solchen Überlegungen wie der Sozialfaschismus-These, also dass im Prinzip die Sozialdemokraten fast mindestens genauso schlimm wie die deutschen Faschisten sind, hat man sich natürlich, sage ich mal, wirklich nachhaltigen und erfolgreichen Einheitsfrontpolitiken doch stark in den Weg gestellt.